Wie man einen starken Charakter entwickelt. Stefan ist ein junger Christ. Er geht gerne in die Gemeinde. Dort fühlt er sich wohl. Seitdem er vor 3 Jahren sich zum Herrn Jesus bekehrt hat, hat sich vieles für ihn verändert. Er hat aufgehört zu rauchen. Er betrinkt sich nicht mehr am Wochenende. Er geht regelmäßig zur Arbeit und macht seine Sache gut und gewissenhaft. Und seine Kollegen auf der Baustelle schätzen ihn, weil man weiß, ja, auf den Stefan, da kann man sich 100%ig verlassen. Was der sagt oder was man mit ihm abspricht, das tut er auch. Aber manche sehen den Stefan auch ein bisschen als Spaßbremse. Wenn sie ihn auf seine Pläne fürs Wochenende ansprechen, dann wird er immer peinlich berührt. Er weiß nicht so recht, wie er das erklären soll, ja, dass er in den Gottesdienst geht, dass ihm das wichtig ist. Er hat da irgendwie Angst, das Falsche zu sagen. Er hat irgendwie Angst, da schlecht dazustehen. Da sagt er lieber nichts. Seine Kollegen, die denken, er ist halt einfach ein Stubenhocker. Er ist halt ein bisschen ein Langweiler. Sie verstehen nicht, warum er nicht mitkommt auf die nächste Stadelparty. Geht jetzt dann wieder los. Im Mai geht es wieder los. Geht's wieder auf. Ja. Also Stefan hat Angst, dass er was Falsches sagt. Er hat Angst, dass die Leute ihn nicht mögen. Er ist sich unsicher. Ihm fehlt der Mut. Wer kann dem Stefan helfen? Wer von euch würde ihn stärken können? Wer könnte ihn unterstützen? Wer wüsste das richtige Wort zu sagen für ihn? Ihn an die Hand zu nehmen? Wer könnte ihm Mut einflößen? Und wie würdest du das machen? Jemand anders. Die Helga. Die Helga, die glaubt schon seit Kindheit an Jesus. Sie hat sich zum Herrn Jesus bekehrt und sie lebt mit ihm. Die Helga hat mittlerweile selber eine Tochter, die ist 14 Jahre, die Sophia. Und bei der Helga reißt regelmäßig der Geduldsfaden. Wenn die Sophia wieder zu spät heimkommt, später als verabredet, oder wenn die Sophia widerspricht, wenn sie ein Widerwort rauslässt, dann dreht die Helga auf. Sie schreit, sie schickt die Sophia auf ihr Zimmer, sie will sie nicht mehr sehen. Und die Sophia kann das auch schon. Die dreht auch auf, die Lautstärke erhöht sich, ja, der Master Volume geht hoch. Und die Nachbarn können sogar das allabendliche Konzert mit der Gitarre begleiten, wenn sie wollen. Und die Türen schlagen im Takt. Abends liegt die Helga im Bett. Und sie ist irgendwie traurig. Sie merkt, dass sie sich selber nicht im Griff hat. Sie merkt auch, dass sie manche Worte bereut, die sie gesagt hat. Was wollen wir der Helga raten? Wie können wir ihr helfen? Wer kann der Helga zeigen, wie sie einerseits klar und transparent und konsequent ist in ihrer Erziehung und andererseits geduldig und nachgiebig und sanftmütig und liebevoll? Wer kann der Helga helfen, dass sie unterscheiden lernt, wann sie streng sein muss und unnachgiebig sein darf und wann sie sanft und herzlich sein soll? Wer hilft dem Stefan dabei, seine Feigheit zu begraben? Wer hilft ihm, dass er den Mut zeigt, den ein Kind Gottes haben darf? Den Mut, der zu einem Sohn des Allerhöchsten passt. In unserem Bibeltext heute, da werden wir entdecken, wie man einen starken Charakter entwickelt. Wir werden sehen, wie sich unser Herr Jesus Christus die vielleicht wichtigste Veränderung in deinem Leben vorstellt, nämlich die Veränderung deines Charakters und meines Charakters auch. Was meine ich mit Charakter? Was meine ich? Der Charakter beschreibt die moralischen und geistigen Merkmale, die eine Person ausmachen, ob gut oder böse. Der Begriff bedeutet auch moralische Stärke, moralische Überzeugung, moralische Stärke besitzen. Und diese moralische Stärke, diese Art von Charakter, die wird in der Heiligen Schrift hochgeschätzt. Das können wir einmal daran erkennen, dass es sehr viele Stellen gibt, in denen über den Charakter Gottes etwas ausgesagt wird und etwas sehr Positives ausgesagt wird. Ich möchte ein paar Stellen kurz vorlesen. Ich weiß nicht, ob ihr sie alle aufschlagen müsst. Ich lese vor aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 34, die Verse 6 und 7. Da bittet Mose darum, Gottes Herrlichkeit sehen zu dürfen, und Gott erlaubt ihm das. Und dann heißt es: Und der Herr ging vor Moses Angesicht vorüber und rief aus: Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Ich möchte nicht viel darüber verlieren, nur darauf hinweisen, also hier werden Charaktereigenschaften von Gott hervorgehoben. Es wird ganz stark betont, er ist barmherzig, er ist gnädig, er ist geduldig, er ist von großer Gnade und Treue. Das charakterisiert ihn, und das ist wesentlich und das ist wichtig zu erkennen. Wir könnten viele Stellen nachschlagen. Eine hat mir noch gut gefallen, im Psalm 34, Vers 8, da steht: Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Da hat der David das erkannt, wie freundlich Gott ist. Wie dieser mächtige König, dieser Schöpfer des Alls, wie der freundlich ist zu ihm. Und wie wunderbar, dass man das so lesen kann. Und da könnte man jetzt weitermachen, und das allein wäre schon, gell? Müsst ihr euch fragen, ob ihr noch was vorhabt heute. Also da könnt man lange drüber nachdenken und überlegen, was hat Gott für einen Charakter. Aber einfach mal der Punkt, dass Gottes Charakter in der Bibel stark betont wird. Das zeigt, dass das wichtig ist. Und wir sehen das weiter im Leben vom Herrn Jesus. Er zeigt auch etwas vom Charakter Gottes. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit. Er ist das Abbild seines Wesens. Er zeigt den Charakter Gottes ganz real, ganz erlebbar, ganz erfahrbar. Und die Jünger, zu denen sagt er, die Jünger sagen, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir haben das erlebt, wie Jesus ist, wie er mit Menschen umgeht, wie Gott ist, was seine moralischen und geistigen Merkmale sind, die ihn als Person ausmachen, was sein Charakter ist. Aber die Wichtigkeit des Charakters einer Person wird in der Bibel nicht nur für Gott, den Vater und Gott, den Sohn, es wird auch für den Heiligen Geist betont, da lesen wir jetzt nicht, aber es wird auch für Menschen betont. Wie ihr Charakter gestaltet ist, ist ganz entscheidend für das, was sie im Reich Gottes bewirken, was sie in Gottes Plänen mitgestalten können, wie sie daran teilhaben können. Der Charakter einer Person ist ganz wesentlich im Fokus der Heiligen Schrift. Ich denke an es gibt viele Begebenheiten, man könnte jetzt vieles lesen. Ich habe gedacht, auch an den Mose im 4. Mose, Kapitel 12, eine Geschichte, ganz interessant, eine Probe, harte Probe für Mose. Mose war eine Führungsperson, er hat das Volk Israel aus einer Sklaverei herausgeführt, 500.000 Leute ungefähr, unterwegs in der Wüste, unwegsames Gelände, fremd und unwirt war die Gegend, und er stand als Führer immer wieder in der Schusslinie, er wurde immer wieder angegriffen. Die Leute haben, wenn sie geschimpft haben, haben sie gesagt: Mose, warum hast du uns rausgeführt aus diesem schönen Land Ägypten? Wir hatten es ja nicht immer gut, aber wir hatten zumindest was zu essen, wir hatten was zu trinken. Wir wurden zwar beherrscht als Sklaven, mussten Frondienst leisten, unsere Kinder wurden geschlachtet, aber das wollen wir jetzt mal vergessen. Mose, wieso hast du das uns angetan, uns hier in diese Wüste zu führen? Er stand in der Schusslinie, er war der, der den Löwenanteil in der Leitung trug, er musste die Entscheidungen treffen. Er stand mit Gott in Kontakt, und im 4. Mose, Kapitel 12, da passiert etwas, und zwar werden seine Geschwister Miriam und Aaron unwillig über Mose. Und sie ärgern sich, weil er eine Ausländerin geheiratet hat. Und sie sagen irgendwie, das ist zu viel Freiheit, die er sich rausgenommen hat. Und sie sprachen: Redet denn der Herr allein durch Mose? Redet er nicht auch durch uns? Und sie stellen Moses Autorität in Frage. Und das ist eine Feuerprobe für den Mose. Das ist eine Feuerprobe für ihn. Wie hättest du reagiert? Was hättest du da gesagt zu ihnen, zu deinen leiblichen Geschwistern? Wie hättest du das gemacht? Und von Mose heißt es im Vers 3, aber Mose war ein sehr demütiger Mensch. Mehr als alle Menschen auf Erden. Mose sagt dazu nichts. Er äußert sich dazu nicht. Er gibt ihnen keine harte Antwort. Er schmeißt sie nicht raus. Er sagt, ihr zwei raus. Sagt er nicht. Euch brauche ich hier nicht. In diesem Trupp, wo eh schon das Volk so gegen mich ist, wo eh schon die Lage schwierig ist, ja, aber wo wir wissen, der Herr hat uns rausgeführt und ihr greift mich jetzt so an. Mit euch mache ich kurz einen Prozess. Jetzt machen wir mal ein Exempel, könnt ihr auch sagen. Jetzt machen wir mal ein Exempel mit euch zwei, könnt ihr auch sagen. Jetzt schauen wir mal, durch wen der Herr redet. Machen wir mal den Test, könnt ihr auch sagen. Ein bisschen, ein bisschen Show, Veranstaltung. Macht er nicht, gar nicht. Es passiert so, Gott hört das, was Miriam und Aaron reden. Er hört ihre Herzen, er kennt ihre Gedanken, was sie sagen. Und er schilt sie hart und er weist sie ganz hart zurecht. Das macht Gott mit diesen beiden. Und er schlägt Miriam mit Aussatz. Also sie ist von Kopf bis Fuß mit einer Hautkrankheit befallen. Sie ist weiß, sie hat irgendwie Geschwüre, ihre Haut ist so, dass man mit ihr keinen Umgang mehr pflegen darf. Sie ist unrein, sie muss aus dem Lager verbannt werden. Und was macht der Mose? Im Vers 13 steht es, Mose aber schrie zu dem Herrn, ach Herr, heile sie. Ach Gott, heile sie. Mose war ein demütiger Anführer. Was für ein demütiger Mann war der Mose? Und ich habe mir gefragt, wie wäre es wohl dem Volk Israel gegangen, wenn der Mose nicht so ein demütiger Charakter gewesen wäre? Wie wäre es wohl vielen Gemeinden gegangen, die zerbrochen sind schon, wenn ihre Anführer demütiger gewesen wären? Wie viele Gemeinden sind wohl schon kaputt gegangen, weil ein Bruder oder eine Schwester sich verletzt gefühlt hat, angegriffen gefühlt hat und in ihrer Wut Worte gesagt haben, die sie dann schwer bereuen mussten? Merken wir, wie wichtig Gott die Veränderung und ich will fast sagen die Veredelung unseres Charakters ist. Wie wäre die christliche Gemeinde wohl gestartet, wenn die Männer und Frauen, die da beteiligt waren, nicht einen veränderten, einen veredelten Charakter gehabt hätten? Wie wäre das wohl gegangen, wenn der Barnabas den Paulus nicht aufgenommen hätte? In Apostelgeschichte 9, Vers 26. Und ich mache jetzt nur am Anfang bloß ein paar Bibelstellen auf. Wir schauen uns im Kern dann einen ganz anderen Text an und den gründlich auch. Aber solange ihr noch dabei seid und ein paar Leute mich anschauen immer, solange mache ich einfach weiter mit ein paar Bibelstellen noch. Also die Apostelgeschichte 9, Vers 26 und 27, da heißt es, als Paulus nach Jerusalem kam, da versuchte er sich zu den Jüngern zu halten. Also er hat versucht, Anschluss zu finden in den Gemeinden. Doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger war. Paulus wollte zur Gemeinde dazukommen, aber sie haben ihn nicht aufgenommen. Sie haben ihn in die Hauskreise nicht aufgenommen. Meine Frau und ich, wir waren 2010 waren wir das letzte Mal ein halbes Jahr in China, in einer Stadt, da gibt es viele Hausgemeinden und wir haben versucht, Anschluss zu finden und uns haben viele Hausgemeinden nicht aufgenommen, weil wir auffällig sind und weil wir dann die Polizei anlocken und weil sie dann damit rechnen müssen, dass sie geschlossen werden und dass die Polizei ein paar Leute verhaftet. Wir haben dann eine Gemeinde gefunden, das war ganz interessant, und die haben es aufgenommen, Freund, ganz froh, und der Mann, der in der Leitung sehr aktiv war, der hat uns dann gesagt, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Besonnenheit. Und wir haben keine Angst vor der Polizei, hat er gesagt. Und wir nehmen euch auf. Und er hat gesagt, er geht ganz offen zur Polizei. Er sagt, wir sind eine Gemeinde, wir sind nicht registriert. Wir treffen uns da in dem Haus. Wenn irgendwas ist, kommt einfach zu uns. Hier ist meine Adresse, hier ist meine Telefonnummer. Und hat das gesagt, also wir müssen ganz mutig sein, weil wir stehen hier im Namen Gottes. Und so. Also das hat mir sehr imponiert. Und hier der Barnabas, der hat das auch gekannt. Der hat diesen Geist, diesen Mut auch gehabt. Die Geschwister haben sich gefürchtet, haben den Paulus nicht so recht reinlassen und Barnabas, Vers 27, Apostelgeschichte 9, 27, Barnabas nahm ihn zu sich. Ja, kommst du mal vorbei. Ja, reden wir mal. Kommst du mal zu mir. Und er führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Wege den Herrn gesehen und dass er mit ihm geredet und wie er in Damaskus im Namen Jesu frei und offen gepredigt hatte. Barnabas führt den Paulus ein in die Gemeinde nach Jerusalem und er stellt damit an der entscheidenden Stelle die Weiche dafür, dass eine Missionsbewegung starten kann, die bis heute ihresgleichen sucht. Und die beiden, wir wissen das, waren später noch ein Team, ein Missionsteam unterwegs. Aber was macht das aus? Ein Mann, beherzt, mutig, in der richtigen Situation, die richtige Entscheidung, eine gezielte Aktion. Gott möchte auch deinen Charakter verändern. Er möchte auch, dass du stark und mutig und demütig und gerecht und geduldig und freundlich und zufrieden und voller Mitgefühl wirst. Das möchte er gerne. Und jetzt kommen wir zum Predigttext des heutigen Sonntags, nämlich im Buch der Sprüche, Kapitel 2. Das schauen wir uns genauer an, Sprüche Kapitel 2. Das Buch der Sprüche, das Kapitel 2. Mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst und meine Gebote behältst, sodass dein Ohr auf Weisheit Acht hat und dein Herz der Einsicht zuneigst. Ja, wenn du nach Vernunft rufst und deine Stimme nach Einsicht erhebst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht. Er lässt es den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen. Er behütet die Recht tun und bewahrt den Weg seiner Frommen. Dann wirst du verstehen Gerechtigkeit und Recht und Frömmigkeit und jeden guten Weg. Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein. Besonnenheit wird dich bewahren und Einsicht dich behüten, dass du nicht gerätst auf den Weg der Bösen, noch unter Leute, die Falsches reden. Die da verlassen die rechte Bahn und gehen finstere Wege, die sich freuen, Böses zu tun und sind fröhlich über böse Ränke, die krumme Wege gehen und auf Abwege kommen. Dass du nicht gerätst an die Frau eines anderen, an eine Fremde, die glatte Worte gibt und verlässt den Gefährten ihrer Jugend und vergisst den Bund ihres Gottes. Denn ihr Haus neigt sich zum Tode und ihre Wege zum Ort der Toten. Alle, die zu ihr eingehen, kommen nicht wieder und erreichen den Weg des Lebens nicht. Dass du wandelst auf dem Wege der Guten und bleibst auf der Bahn der Gerechten, denn die Gerechten werden im Land wohnen und die Frommen darin bleiben. Aber die Gottlosen werden aus dem Land ausgerottet und die Treulosen daraus vertilgt. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass du deine Worte in unserem Leben lebendig werden lässt. Wir möchten gerne deine Gedanken verstehen, kommen vor dich und bitten dich, heilige uns in deiner Wahrheit, Herr, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Damit wir jetzt nachvollziehen können, was in dieser Unterweisung im Buch der Sprüche gesagt ist und gemeint ist und wie das überhaupt mit dem Thema des Charakters zusammenhängt, möchte ich zunächst mal den Gedankenfluss und den Aufbau dieser Unterweisung erklären. Wir sehen verschiedene Teile davon. In den Versen 1 bis 4 sind zunächst mal Bedingungen genannt. Dreimal lesen wir das Wort wenn. In den Versen 5 und 9, da folgt dann jeweils eine Konsequenz. Jeweils ein dann. In Wir lesen also in den Versen 5 bis 8 und 9 bis 11 eine zweifache Konsequenz von dem, was passiert, wenn man die ersten Bedingungen erfüllt. Nämlich, dass man weise wird und dass man durch einen aufrichtigen Charakter bewahrt und behütet wird. Und danach folgen zwei Abschnitte, Verse 12 bis 15 und Verse 16 bis 19. Die beginnen jeweils mit den Worten, um dich zu erretten von. Also hier steht also das Versprechen, dass man durch einen aufrichtigen Charakter gerettet wird. Gerettet wovor? Gerettet vor Menschen, die einen zum Bösen verleiten wollen. Einmal ist es ein Mann, das zweite Mal ist die Rede von einer Frau. Und danach steht am Ende des Kapitels, die Verse 20 bis 22, eine zusammenfassende Mahnung. Und die ganze Rede ist von der Form her eine Unterweisung. Solche Unterweisungen, also die gibt es eine typische Form, die finden wir auch hier. Die Anrede, mein Sohn, und am Ende eine zusammenfassende Mahnung. Dazwischen viele Punkte, die motivieren wollen, dem rechten Weg zu folgen, das Gute zu suchen. Und diese Reden finden wir in dem Buch der Sprüche oft, besonders in den Kapiteln 1 bis 9. Und da wechseln sich diese Lehreinheiten mit Reden oder mit Aussprüchen der Weisheit als personifizierte Frau ab. Und auch die Frau Torheit kommt mal zu Wort am Schluss. Im Buch der Sprüche, wir als Gemeinde fangen heute an, dieses Buch zu studieren, und wir werden das in der Predigtreihe etwa bis Oktober oder November mal schauen, wenn wir daran arbeiten. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann merkt man, dass in den ersten 9 Kapiteln sozusagen grundlegende Gedanken gegeben werden zum Buch der Sprüche. Bei den Sprüchen denkt man ja oft an einzelne Sprüche, gell? Geh zur Ameise, du Fauler, oder sowas. Oder irgendwie eine Sau mit einem goldenen Ring in der Nase, das ist eine schöne Frau, die keinen Anstand besitzt oder so. Also so knackige, präzise Zusammenfassung von Erfahrung, ja, Lebensweisheit, vielleicht so etwas wie so Ratgeberliteratur, also 10 Schritte zum glücklichen Erfolg oder so, also zum, wie man reich wird, lange lebt, wie die Kinder brav werden und so weiter. Aber die Sprüche haben ein paar Grundgedanken, das sind in den Kapiteln 1 bis 9 dargelegt, und die sind ganz wichtig, dass man die erstmal nachvollzieht. Einer hat geschrieben, die Kapitel 1 bis 9 sind die Tür oder sind das Tor am Haus von Frau Weisheit. Durch die muss man erstmal hineingehen. Und eine Sache ist Salomo ganz wichtig im Buch der Sprüche, nämlich zu betonen, dass man nur wirklich weise werden kann, wenn man Yahweh, den Gott Israels, fürchtet. Er sagt es in diesen Kapiteln 1 bis 9 zweimal. Das ist so ein Grund, der erste Grundgedanke, den hätten wir jetzt behandelt. Wenn ihr in die Gemeinde in die Siegestraße heute Nachmittag gekommen wärt, dann ist hier Sprüche Kapitel 1 das Thema, dann wird es über dieses Thema gehen, und jetzt ist Kapitel 2. Und es gibt diese zwei Verse in den ersten 9 Kapiteln, Sprüche 1, Vers 7 und Sprüche 9, Vers 10. Da steht beide Male etwa dasselbe. Da heißt es im Kapitel 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Also das ist die Basis. Gott zu fürchten ist die Basis, überhaupt klug zu werden, weise zu werden. Und in Sprüche 9, Vers 10 wird das nochmal wiederholt, und das klammert diese ersten 9 Kapitel sozusagen ein. Es betont nochmal, das ist wirklich eine Hauptbotschaft. Der Weisheitanfang ist die Furcht des Herrn, und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Und das unterscheidet auch die Sprüche Salomos übrigens von der Weisheitsliteratur der damaligen Umgebung. Es gab so Spruchsammlungen wie das Buch der Sprüche auch in vielen anderen Kulturen, teilweise 1000 Jahre älter oder 1500 Jahre älter, als Salomo das gemacht hat. Also es gab ägyptische Könige, Pharaonen, die das gesammelt haben. Fahotep oder Amenemope, da kann man das nachlesen. Es gab auch Sumerer und es gab auch Mesopotamier, die haben auch solche Spruchsammlungen aufgeschrieben, teilweise in ähnlichem Umfang, immer mit derselben Anrede: Mein Sohn, höre meine Rede, achte drauf, und auch dieselben Themen behandelt wie im Buch der Sprüche. Und dann ist es wichtig zu erkennen, wo unterscheidet Salomo sich jetzt von den anderen? Was sagt er anders? Und ein Teil ist, er sagt: Ohne die Furcht des Herrn wirst du nicht weise werden. Ohne die Furcht des Herrn wirst du nicht weise. Und bei Furcht des Herrn dürfen wir nicht dran denken, dass man da Angst haben soll vor Gott. Das ist jetzt im Hebräischen mit dem Wort nicht gemeint. Es ist nicht so, dass man da zittert und Angst hat und sagt: Oh, hoffentlich sieht er mich nicht und hoffentlich laufe ich ihm heute nicht über den Weg, und wenn der mich erwischt, dann war ich Geschichte. Nein, das ist nicht gemeint. Die Furcht des Herrn meint eine ehrfurchtsvolle Umgangsweise, einen respektvollen Umgang zu dem lebendigen Gott zu haben. Das heißt, ihn Gott sein lassen, das zu erkennen. Er ist Gott, er ist der Schöpfer, er ist der, der mich gemacht hat, er ist der, der über mir steht, der Autorität hat, dessen Wort Gewicht hat. Und ich bin ein Mensch, ich bin schwach, ich mache Fehler, ich bin abhängig von ihm. Das heißt Gottesfurcht. Wir würden heute sagen, man muss sich bekehren. Vieles passt da gut zusammen. Also jemand, der durch Buße und Glauben in die richtige Beziehung zu dem lebendigen Gott gekommen ist, der fürchtet den Herrn in dieser Weise, wie Salomo das hier erklärt. Ein Mensch, der sich von ganzem Herzen bekehrt hat zu Jesus Christus, das ist derjenige, der weise werden kann erst. Das sagt der Salomo, ganz interessant. Also du kannst die Ratgeberliteratur, brauchst du nicht alles wegschmeißen, aber wenn du dich nicht bekehrt hast, bekehr dich erst zum Herrn Jesus. Das ist wichtiger, damit dein Leben verändert wird, damit dein Herz verändert wird, damit deine Gedanken gerade gerückt werden, damit dein Inneres gesund werden kann. Bekehr dich zum Herrn Jesus, glaub an ihn, bekenn ihm deine Schuld und glaub an seine Vergebung, die er anbietet. Und trete ein in diese respektvolle Beziehung zu dem lebendigen Gott, in diese ehrfurchtsvolle Beziehung. Und hier im Kapitel 2, ich habe echt Mühe gehabt, das so zusammenzufassen, weil ich habe sehr viel beschäftigt mit den Sprüchen, und jetzt muss ich ganz vieles rausstreichen aus meinem Gehirn, was ich euch gerne erklären wollen würde, aber die Maria, meine Frau, hat gesagt: Konzentrier dich, Hannes, hat sie gesagt, konzentrier dich auf die wesentlichen Punkte. Jetzt sage ich den Grundgedanken, den Hauptgedanken, den wir im Kapitel 2 lernen. Also der eine Grundgedanke ist: Ohne die Furcht des Herrn wird man nicht weise. Das hat der Salomo vorher schon erklärt, und das klammert diesen Abschnitt ein. Und jetzt könnte ich euch noch ein paar Gründe nennen, warum das auch später in den Abschnitten in den Buch Sprüche noch zum Tragen kommt und wichtig ist, und warum man keinen der Sprüche losgelöst davon verstehen darf, sondern es ist immer gedacht: Der Mensch, der Gott fürchtet, der lernt in seinem Leben weise zu werden. Das ist immer der Grundgedanke. Ihr glaubt mir es jetzt, oder ich gehe mal davon aus, ihr glaubt mir das jetzt, dass das so stimmt. Und ich muss es nicht weiter erklären noch. Und jetzt im Kapitel 2. Der Grundgedanke, den wir hier lernen, der heißt: Da, wo sich die Suche nach Weisheit mit der Furcht des Herrn zusammentut, wird der Charakter eines Menschen geformt. Und ein solcher Charakter ist Gottes Mittel, um seine Kinder vor Versuchung zu bewahren. Ich sage es nochmal, weil die Übersetzung da versucht nachzukommen. Wo die Suche nach Weisheit mit der Furcht des Herrn zusammenkommt, wird der Charakter eines Menschen geformt. Ein solcher Charakter ist Gottes Mittel, um seine Kinder vor Versuchung zu bewahren. Das lernen wir hier in dieser Unterweisung. Das ist der Kerngedanke hier. Das ist dem Salomo wichtig, erstmal, dass wir das verstehen. Wir sehen das im Wesentlichen in den Versen 10 und 11. Da heißt es dann als eine Folge: Weisheit wird in dein Herz eingehen. Die kommt da rein. Die bleibt da drin. Die verändert etwas. Und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein. Das wird deiner Seele schmecken. Das wird ihr gefallen. Da verändert sich der Geschmackssinn deiner Seele. Da verändert sich etwas. Und dann die Folge: Besonnenheit ich wollte noch was sagen, genau. Also das Weisheit wird in dein Herz eingehen und wir dürfen dieses Wort Herz nicht von unserem deutschen Romantizismus her verstehen. Also es ist nicht der Sitz der Emotionen und Gefühle und dessen, wo ich meine Verliebtheit heraus sprudeln lasse. Das Herz hier meint den inneren Menschen. Es meint den Sitz dessen, wo man eben plant, wo man entscheidet, wo man überlegt. Es ist der Sitz der Persönlichkeit. Es sind die Absichten eines Menschen, seine Sehnsüchte, seine Wünsche. Und hier in dieses Herz, in das Zentrum der Person, wird Weisheit eingehen, wenn man die Bedingungen von vorher erfüllt. Und hier wird eine Veränderung des Charakters stattfinden. Und das Wort Charakter finden wir nicht in der Bibel. Es ist halt, passt halt gut zu unseren gedanklichen Konzepten. Und deswegen traue ich mich, das hier in der Predigt so zu verbinden. Es werden also die wesentlichen moralischen und geistigen Merkmale, die eine Person ausmachen, verändert werden. Und eben auch sogar der Geschmack der Seele verändert sich, was der Seele gut schmeckt, was ihr gut gefällt, ja, wovon sie sich sättigen mag, was sie aufnimmt. Auch das, wovon sich unsere Seele ernähren mag, das verändert sich auch. Eine Folge. Und im Vers 11, da heißt es ja, Besonnenheit wacht über dir, Verständnis wird dich behüten. Da heißt es, dass dieser veränderte Charakter einen Menschen bewahren und behüten wird. Das ist sehr interessant, weil vorher genau diese zwei Verben, bewahren und behüten, über Gott ausgesagt werden. Im Vers 8, er behütet die Pfade des Rechts und den Weg seiner Frommen bewahrt er. Damit ist Gott gemeint. Das lesen wir vorher. Und das ist interessant. Da kommen wir später noch dazu. Also nachdem wir den Gedankenfluss und den Kerngedanken von dem längeren Abschnitt angeschaut haben, möchte ich jetzt drei Merksätze mitgeben. Drei Merksätze. Kannst du aufschreiben oder kannst versuchen zu merken. Viel Glück dabei. Drei Merksätze, die ich kurz nachvollziehen möchte. Und jetzt muss ich gerade überlegen, wann habe ich angefangen zu reden? Wann muss ich aufhören zu reden? Das ist so die Frage. 20 nach 11 haben wir es gerade. Geht noch eine Weile. Könnt ihr noch ein bisschen? Ein bisschen geht schon noch. Okay, gut. Du gibst mir ein Zeichen dann, wenn Schluss sein soll. Also drei kurze Gedanken, die möchte ich mit euch noch durchdenken. Erstens, weise werden heißt Weisheit wertschätzen und sich um sie bemühen. Das ist das Erste. Weise werden heißt Weisheit wertschätzen und sich um sie bemühen. Zweitens, weise werden heißt beschützt und bewahrt werden. Und das Dritte, weise werden heißt Gott Gott sein lassen. Wir möchten jetzt zu jedem dieser Punkte gleich viel sagen, aber zum Ersten. Weise werden heißt Weisheit wertschätzen und sich um sie bemühen. Und jetzt kommen wir zu den Versen 1 bis 4, zu den Bedingungen, zu dem Wenn. Und da habe ich eine ernste Frage für dich mitgebracht heute Morgen. Für dich und auch für mich. Wie hungrig bist du nach dem Wort Gottes? Wie stark ist dein Verlangen danach, im Wort Gottes Antworten für dein tägliches Leben, für die Herausforderung deines Alltags zu finden? Auf einer Skala von 0 bis 10, wie stark ist dein Hunger? Kommst du gerne immer wieder in den Gottesdienst, bist dabei, staunst auch manchmal darüber, welche Macht Gottes Wort hat, aber du studierst die Bibel nie selber. Dann sagen wir mal, du bist bei einer 2. 2 von 10. Oder hörst du Predigten und Bibelstunden regelmäßig an und Andachten, nimmst sie aufmerksam auf, aber du studierst die Bibel nie für dich persönlich. Das wäre die 4. Da wärst du bei einer 4. In meiner Skala. Vielleicht liest du die Bibel jeden Tag und du gehst auch in den Hauskreis oder habt ihr Bibelstunde? Na, Hauskreis oder Bibelstunde. Alles. Also du gehst dahin und du beteiligst dich auch, nimmst am Gespräch teil. Aus dir machen wir eine 5. Oder du liest deine Bibel, du studierst deine Bibel, du lernst Bibelverse auswendig, aber du wendest die gelernten Prinzipien nur selten auf dein Leben an. Du bist bestenfalls bei einer 6. Jetzt sagen wir mal, dass du das Wort Gottes liest und studierst und auswendig lernst und täglich darüber nachsinnst. Bist du bei der 8? Jetzt sagst du natürlich, ja, also Moment mal, also was muss man denn jetzt tun, um die 10 zu bekommen? Ja? Was muss man denn tun, um die 10 zu haben, dass man 10 Punkte kriegt? Also gut. Eine 10 kriegt derjenige, der das Wort liest, studiert, auswendig lernt und mit so einer Intensität und Beharrlichkeit darüber nachdenkt, dass es ihm wie seine Brillengläser ständig vor Augen stehen. Er redet mit seinen Kindern darüber. Es ist, wie wenn es irgendwie an seinen Türpfosten eingeritzt wäre, das Wort Gottes, oder auf seinem Armaturenbrett von seinem Fahrzeug, von seinem Auto, ist das Wort Gottes drauf. Überall sieht er das. Das Wort Gottes bestimmt seine Gebete, es formt die Worte in seinem Mund. Es liegt auf seinen Lippen, wenn er morgens aufsteht. Und wenn er abends zu Bett geht, denkt er noch drüber nach. Das Wort formt seine Entscheidungen und es ist die einzige Richtschnur, anhand derer er über richtig und falsch, über gut und schlecht in seinem Leben entscheiden mag. Es kennzeichnet und gestaltet seinen Dienst in der Gemeinde. Anders ausgedrückt, das Wort beherrscht sein Leben. Das wäre die 10. Jetzt sagst du, wunderbar. Jede Gemeinde braucht ein paar Zehner. Also Älteste sollten mindestens 9er sein oder so, oder 9,5. Oder wer predigt. Ich glaube, wenn wir das, was der Salomo schreibt und das, was wir hier gelesen haben, richtig verstehen, dann müssen wir sagen, das Normale für jeden Christen ist, dass wir eine 10 haben auf der Skala. Das Normale wäre für jedes Kind Gottes eine 10 zu haben. Schauen wir uns diese Bedingungen in den Versen 1 bis 4 genauer an. Dreimal das Wort wenn. Wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz dem Verständnis zuwendest. Die Gebote bei sich verwahren, wie irgendwie ja eine Brosche, die man geerbt hat von seiner Mama oder so, also irgendwie etwas in ein Schatzkästchen tun, das da behalten, darauf aufpassen, immer wieder nachschauen, ob es noch da ist. Der spricht von Wertschätzung, der spricht davon, dass wir das Wort Gottes wertschätzen sollen. Dass wir dem zuhören sollen, dass wir offen sein sollen dafür, aufnahmebereit. Hier wird zunächst eine Haltung beschrieben, wie wir der Weisheit und eben der Weisheit aus dem Wort Gottes gegenüberstehen sollen. Leih ihr dein Ohr, wende ihr dein Herz zu. Das sind so Bilder. Handy aus, Bildzeitung zu, Fernseher ab, Bibel auf, so könnte man sagen. Das ist die Haltung. Im Vers 3, ja, wenn du den Verstand anrufst und zum Verständnis erhebst deine Stimme, dann wird schon intensiver. Der Wunsch nach Verständnis, nach der Führung Gottes, nach einem gesunden Urteil und danach seine Aussagen zu verstehen, der treibt uns ins Gebet. Oder der soll das machen. Du darfst rufen, du darfst Gott um Weisheit bitten. Du darfst es machen. Und du sollst wissen, er macht es gerne, er gibt es gerne. Er erklärt gerne etwas. Ich arbeite in der Ausbildung und bilde Krankenschwestern aus. Also ich bin in der Berufsbildung tätig und bilde Krankenschwestern aus. Und in der Krankenpflegeausbildung im Krankenhaus, da erlebt man unterschiedliche Situationen. Und unsere Schülerinnen und Schüler, die werden immer angehalten. Sie sollen ganz viel nachfragen auf Station und bei dem Pflegepersonal nachfragen. Und warum ist das so? Und dann erleben sie, wenn sie nachfragen, dann erleben sie oft, dass sie abgewiesen werden. Also ich habe eine schöne Begebenheit, als ich in meiner Ausbildung war. Da war ich auf einer Krankenstation eingesetzt und ich habe halt mitgearbeitet. Und die, vielleicht darf ich das sagen, aber die, also Schwester Hildegard, eine Schwester Hildegard gab es da noch, so klassisch. Und die Schwester Hildegard, die hat mir immer gesagt, was ich tun soll. Und dann habe ich einmal gesagt, also ich möchte auch mal bei der Visite dabei sein. Ich will mal verstehen, was die Patienten haben eigentlich. Ich weiß gar nicht, worum es da so geht. Es war eine Station mit nierenkranken Menschen. Ja, hat sie gesagt, gut, wenn es unbedingt sein muss, dann gehe ich halt mit auf Visite. Dann waren wir bei Visite, der Chefarzt, gefolgt von Oberarzt, gefolgt von Assistenzarzt, die Stationsschwester und der Schüler. Und dann waren wir im Zimmer und es wurde so ein bisschen was geredet und ich habe nichts verstanden. Und wir sind aus dem Zimmer rausgegangen und dann sage ich zur Schwester Hildegard, was hat denn der Patient eigentlich gehabt? Was hat denn der jetzt eigentlich? Und dann sagt sie, ja mei, der ist krank, hat sie gesagt. Und dann war ich so. Und dann, heute verstehe ich das. Heute verstehe ich das, weil man durchs Analysieren kann man natürlich auch den Menschen zerlegen in so kleine Einzelteile. Sie hat das gleich als Synopse mir vermittelt. Also sie hat ein ganzheitliches Menschenbild an mich herangetragen. Die hat den Bildungsauftrag gut verstanden, aber damals hat es mir nicht so weitergeholfen. Und bei Gott, unserem Vater, brauchen wir keine Sorge haben, dass er uns abweist. Er erklärt uns gerne etwas. Vielleicht haben wir es manchmal, können wir es nicht so kapieren oder wir brauchen ein bisschen länger. Aber er gibt uns gerne Weisheit. Von ihm kommen Weisheit und Verständnis. Das gibt es bei ihm. Er hilft dir gerne, deine Lage zu verstehen. Er zeigt den Sinn. Er zeigt ein Ziel auf. Rufe ihn an. Bete zu ihm. Und wenn du in einer Situation nicht weiter weißt, mit einem Problem nicht weiterkommst, sei es deine Berufswahl, wen du heiraten sollst, wie du in deinem Geschäft, in deiner Arbeit eine Entscheidung treffen sollst, dann bete heute Nachmittag zu ihm und ruf ihn an um Weisheit. Und dann mach weiter, wie es im Vers 4 heißt, wenn du es suchst wie Silber und wie Schätzen ihm nachspürst. Ein Charakter, der durch Weisheit geprägt ist, fällt uns nicht einfach in den Schoß. Es ist kein Automatismus, so nach dem Motto, jetzt habe ich mich bekehrt, jetzt muss Gott auch meinen Charakter veredeln und verändern, schwuppdiwupp, jetzt bin ich ein anderer. Nein, es nützt auch nichts, nur zu beten, Herr, verändere mich, Herr, präge mich, Herr, gestalte mich und dann die Hände in den Schoß zu legen und zu warten, wie das ist wie so eine Eisbucket-Challenge, Gott irgendwie so das kalte Wasser auf einen runterströmen lässt und dann, oh, dann ist man plötzlich wach und erweckt und so. Das nützt nichts. Nein, die Weisheit Gottes, damit die in unserem Inneren installiert wird, müssen wir mitarbeiten, müssen wir uns mitbemühen. Denn es heißt hier, suche danach, grabe danach. Wie Schatzsucher, heute in Deutschland sind einige unterwegs. Ich habe mir das angeschaut, auf YouTube gibt es so Schatzsucher mit dem Detektor, finden Schätze, manchmal behalten sie sie, dann werden sie verklagt, kommen ins Gefängnis. Und so. Also irgendwie dramatische Story, kann man sich auf YouTube anschauen, Schatzsucher in Deutschland. Aber da gibt es Leute, die machen sich wirklich auf, so einen schönen Sonntag, nehmen Strapazen auf sich und wandern übers Feld und Acker. Und suchen nach Schätzen. Wir sollen solche sein, die mitmachen, die dem nachjagen, die auch das suchen, was der Herr an uns verändern möchte, die das aktiv verfolgen. Und ich habe gedacht, das ist irgendwie so, weil manchmal hat man den Eindruck so, es ist so, oder bei uns in der Gemeinde würde ich jetzt das so erklären wollen, wir haben oft so die Vorstellung, ja, alles ist der Herr, alles tut der Herr und ich muss einfach jetzt, einfach ich bleibe jetzt mal hier und ich warte jetzt einfach, was er dann tut. Und ich warte, bis er so meinen Charakter verändert oder bis er seinen Segen gibt und bis dann ich ein anderer bin plötzlich. Ja? Und so hat sich das Gott nicht vorgestellt, sondern wir haben eine Rolle dabei, wir sind aktiv beteiligt. Und es ist so wie ein Behandlungsvertrag im Krankenhaus. Du gehst zum Arzt und schwuppdiwupp hat er dir eine Überweisung zum Krankenhaus gegeben, weil du hast was. Du musst ins Krankenhaus diagnostisch abgeklärt werden und therapiert werden und du unterschreibst in der Patientenaufnahme, du sagst, wie du heißt, wann du geboren bist, du gibst deine Krankenkassenkarte her und du unterschreibst einen Zettel in dreifacher Ausführung, das ist der Behandlungsvertrag. Ich hätte gerne einen mitgebracht, aber der ist so klein gedruckt, hätte keiner von euch lesen können. Hier, da steht unter anderem drin, so den Anweisungen des Pflegepersonals. Mein liebster Stelle da, den Anweisungen des Pflegepersonals, ist Folge zu leisten. Aber da heißt es eben, den Anweisungen des ärztlichen und des pflegerischen Personals ist Folge zu leisten, heißt es da drin. Man muss mitmachen. Natürlich richtet sich das an bestimmte Regelungen, aber auch jeder Patient muss bei der Therapie mitmachen. Es geht nicht einfach, dass man nichts tut im Krankenhaus, wird man nur kränker. Sondern wenn der Arzt sagt, so, passen Sie auf, Sie müssen folgende Lebensmittel jetzt vermeiden, weil da ist zu viel Cholesterin drin und dann kommen Sie mit einem Herzinfarkt wieder. Oder passen Sie auf, Sie sind jetzt hier operiert worden, Sie haben einen Bypass bekommen, da ist der Thorax mit der Säge aufgeschnitten worden. Sie nehmen bitte, wenn Sie aufstehen, hier die Arme über die Brust, schauen, dass da keine Scherkräfte draufkommen, damit die Wunde gut verheilt. Ja, dann, was machen wir dann? Ja, dann machen wir mit. Und so ist es beim Herrn Jesus auch. Wenn wir in seine Schule gehen wollen, wenn wir da mitmachen wollen, wenn seine Weisheit, sein Geist unseren Charakter verändern sollen, wenn sie unser Wesen prägen sollen, dann müssen wir mitmachen. Dann müssen wir im Gehorsam Schritte gehen. Ja, aber du sagst vielleicht, ja, kann denn Gott das nicht machen, einfach, dass er mein Wesen verändert? Zum Beispiel, ich möchte jetzt rauchen aufhören, ich muss immer wieder eine rauchen und so, und ich möchte gern, dass er mein Wesen verändert, dass ich das nicht mehr muss. Geht das nicht einfach? Kann er das nicht einfach? Ich kann auch schon. Das möchte er halt oft nicht. Ist halt nicht sein Weg. C.S. Lewis hat gesagt, Gott kann uns nur dann segnen, wenn er uns ganz hat. Wenn es in unserem Innern noch Bereiche gibt, die wir für uns selber behalten und selber kontrollieren und selber regieren wollen, dann kann uns Gott nicht segnen, kann uns gar nicht segnen. Er verhandelt nicht, er kann uns nur segnen, wenn er uns ganz hat. Und ich habe gedacht, weil ich möchte dich fragen, hast du Ziele für deinen Charakter, für dein Wesen? Hast du ein Ziel oder zwei, die du suchst, um die du betest, wo du vom Wort Gottes offen bist, dass er dich verändert? Nimm dir solche Ziele. Und wenn du keine Idee für ein Ziel hast, dann nimm einfach die zwei Charakterziele, die Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat. Matthäus 10, Vers 16. Seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Kann man sich mitnehmen. Kann man sich auf eine Karte schreiben, in die Hosentasche stecken. Kann man immer wieder hervornehmen und sagen, okay, Herr Jesus, ich möchte gerne klug werden wie eine Schlange. Oder ich möchte klug werden, mach mich irgendwie klug, dass ich gut umgehe, dass ich das verstehe, wie ich mit den Leuten umgehe. Mach mich ohne falsch. Mach mich rein in meinen Motiven. Zeig mir das. Das wären zwei Charakterziele. Kannst du mitnehmen? Sonst hätte ich gesagt, nehmen Sie mir nicht weg. Sind meine Charakterziele, aber ich teile sie mit euch. Ihr dürft sie auch haben. Also das war das Erste. Das ist mir wichtig, dass wir dieses Zusammenspiel von dem, was wir tun und was Gott tut, verstehen. Das ist in der Heiligung ganz wichtig. Ist nicht nur, dass wir was tun und wir mühen uns und dann passiert lange nichts und so. Nein, dann heißt es ja hier im Vers 5, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes gewinnen, denn der Herr gibt Weisheit. Er gibt es dann. Er gibt dann Gnade. Da kommen wir später noch dazu. Das war also das Erste. Weise werden heißt Weisheit wertschätzen und sich um sie bemühen. Soweit so klar, oder? Können wir weitermachen. Das zweite, weise werden heißt beschützt und bewahrt werden. Gott beschützt uns durch Weisheit in unserem Herzen. Das ist interessant, weil ich habe schon gesagt, diese beiden Worte beschützen und bewahren, die werden einmal im Vers 8 von Gott gesagt. Er beschützt und bewahrt seine Frommen. Und dann werden sie gesagt im Vers 11, Besonnenheit wacht über dir, also Besonnenheit bewahrt dich, Verständnis wird dich behüten. Dann heißt es plötzlich, dieser geläuterte, dieser veränderte Charakter bewahrt und behütet dich. Und es scheint so zu sein, dass man schlussfolgern kann, Gottes Mittel, um dich zu bewahren in der Versuchung, ist ein veränderter Charakter. Ist nicht automatisch. Und das ist auch der Grund oder ein Teil des Grundes, warum du nicht vor Versuchungen gefeit bist. Warum du auch immer wieder in Sünden tust. Weil dein Charakter noch nicht ausreichend geformt und geprägt wurde. Es ist wie ein Nanospray. Kennt ihr die Nanosprays, wenn du dir beim Deichmann neue Schuhe kaufst oder bei jedem anderen Schuhgeschäft und dann gibt es diese Sprays. Wollen Sie noch so ein Spray? Ja, denkst du dir, dass du das Geld, das du an den Schuhen gespart hast, hast du am Spray wieder ausgegeben, aber ist egal. Dieses Nanospray, ich weiß auch nicht, wie es funktioniert, aber es ist bestimmt super giftig, führt wahrscheinlich zu Lungenkrebs und zu frühzeitigem Tod und so, aber ist egal. Hauptsache, die Schuhe sind sauber. Du kannst das Wildleder einsprühen und es bildet sich ein Schutzfilm über den Schuhen Und dieser Schutzfilm führt dazu, dass eben Schmutz nicht haften kann, dass er nicht tief eindringen kann. Das ist ja ganz gewaltig, diese Nanotechnologie. Wunder, ja, ist schon toll, aber so ist es auch mit der Weisheit Gottes, wenn die in unser Herz eindringt, wenn die in dein Herz eindringt. Sie verändert etwas. Schmutz bleibt nicht lange haften. Wenn man ihn immer wieder abwischt, kann er sich nicht festkrallen. Erkenntnis wird deiner Seele lieb. Du findest Gefallen am Guten. So können wir in Versuchungen unseren Weg bewahren. Und hier werden zwei Quellen der Versuchung genannt, und das mache ich jetzt halt kurz. Ein Mann, der Verkehrtes nur redet, und die Frau, die ihre Worte glatt macht. Also beide Personengruppen sind exemplarisch. Sie sprechen unterschiedliche Begierden an. Wir kennen den Mann schon aus dem Kapitel vorher. Ein Kleinkrimineller, vielleicht ein Aufschneider, vielleicht einfach ein toller Typ, ein charismatischer Kerl, jemand, der gut reden kann, der weiß, wie der Hase läuft, ja, der dich aufnimmt in seinen Club, in seinen Vertrautenkreis. Und er weiß, wie man jetzt halt zu Geld kommt, wie die Geschäfte zu machen sind, der dich einlädt. Ja, und es geht ein bisschen gut, muss ein bisschen so an der Steuerfahndung vorbei agieren, aber es wird schon klappen. Der Mann, von dem heißt es hier, der da verlässt den geraden Pfad, die sich nur freuen am Böses tun, verlocken bei schlimmer Verkehrtheit, deren Pfade krumm sind, die in die Irre gehen auf ihren Bahnen. Also jemand, der dich locken kann, der dich reizen kann, zum Erfolg führen kann. Ist vielleicht eine typische Herausforderung, vielleicht für Männer. Die Sprüche sind als Leserkreis für Männer geschrieben, sie sind aber für alle da, für Männer und Frauen. Als Leser muss man sich nur in die Rolle des Mannes hineinversetzen ein bisschen. Man muss nur schauen, es sind die spezifischen Themen, die für Männer wichtig sind, angesprochen. Aber damit sind natürlich auch die Versuchungen, die Frauen begegnen, mit inbegriffen. Ja, also jemand, der dich wegziehen mag, der dich auf einen falschen Weg bringen mag, der dich irgendwie abwerben mag von der Nachfolge des Herrn, der dich irgendwie lockt und ja, der auch vielleicht Erfolg hat in vielen Punkten, aber vor dem bist du gefeit, es perlt ab wie Wasser auf der Nanoschicht. Ja. Oder auch die fremde Frau, die Ausländerin, die ihre Worte glatt macht, die den Vertrauten ihrer Jugend verlässt. Also eine Frau in Not, ja, kommt in die Gemeinde und hat irgendwie Schwierigkeiten und sie braucht einfach jemanden, der ihr mal zuhört. Und du bist so verständnisvoll und du hast so ein großes Herz für sie. Und du möchtest ihr einfach gerne helfen. Ist ja nichts Schlimmes dabei. Ja. Und hier sagt der Salomo, jeder, der mit ihr schläft, steht nicht mehr auf aus dem Bett. Das sind so die Versuchungen, die der Salomo im Blick hat. Schaue ich mir jetzt nicht genauer an, aber wir merken, es sind verschiedene Begierden angesprochen und dadurch ist sozusagen ein Raum aufgespannt, ein Feld aufgespannt von verschiedenen Begierden, die unser Herz bedrohen. Verschiedene Versuchungen, denen wir ausgesetzt sind. Und wir sind sicher in dieser Welt einem Tsunami von Versuchungen ausgesetzt, immer wieder. Ihr in Grassau vielleicht nicht so sehr, bei euch ist die Welt noch heil in Ordnung und die Balkonkästen schön geschmückt. Bei uns in München, da geht schon anders zur Sache. Also ich kann fast nicht in die Arbeit fahren, ohne irgendwie halbnackte Frauen auf irgendwelchen Plakatwerbungen zu sehen oder Unterwäsche, Models und so, das ist überall. Und ich denke mir, also, muss das sein, ja? Muss ich irgendwie, meine Kinder, müssen die auch dann bombardiert werden, so mit irgendwie anzüglicher Werbung die ganze Zeit, denke ich mir, liebe Leute. Aber es muss wohl sein, die Leute wollen was verkaufen, der Wirtschaft muss auch gut gehen, das ist ja auch wichtig in Deutschland, dass es uns allen gut geht, das ist ja die Hauptsache. Aber ist ja wurscht. So. Also, genau. Weise werden heißt eben beschützt und bewahrt zu werden. Es heißt, dass wir in der Versuchung stark gemacht werden oder für die Versuchung stark gemacht werden. Dass wir da standhalten können, dass wir erkennen, na, das ist nicht gut. Na, das passt jetzt nicht. Na, das mache ich nicht. Na, da bin ich vorsichtig. Das heißt weise werden. Und das heißt, das ist die Folge, wenn Gott unseren Charakter verändert, wenn Weisheit in unser Herz dringen dürfte. Und ein letzter kurzer Gedanke, weise werden heißt Gott Gott sein lassen. Und das ist interessant, weil wir vorher schon gehört haben, dass die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit ist, die Grundlage, die Basis, das Fundament und der Beginn, die Startlinie, wo es losgeht, weise zu werden. Und hier heißt es sogar, dass dann die Suche nach Weisheit die Gottesfurcht als Ziel hat. Im Vers 5, dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Also du wirst Gott kennenlernen, wenn du die Weisheit suchst, wenn du nach ihr gräbst, wenn du nach ihr forschst, wenn du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst, wenn du das dem nachjagst, dem nachspürst, dann wirst du Gott kennenlernen. Dann wirst du auch die richtige Art und Weise, mit ihm umzugehen, besser lernen. Du wirst es verstehen. Und das ist wieder die Grundlage für mehr Weisheit. Und da entsteht eine Aufwärtsspirale, kein Teufelskreis, haben wir sonst gesagt, wenn es immer bergab geht. Ich weiß gar nicht, wie man sagt, wenn es immer bergauf geht. Das gibt es in unserem Sprachgebrauch nicht. Also der aufsteigende Ast, könnte man sagen, der aufsteigende Ast des geistlichen Lebens, auf dem bist du dann. Und dann geht es immer besser. Und du lernst den Herrn kennen und du bist vertraut mit ihm. Und du merkst, wie er dich prägt und wie er dich führt. Und dahin führt uns diese Suche nach Weisheit. Die führt uns zum Herrn. Und da verstehen wir auch, dass vom Herrn alles kommt. Er wirkt sozusagen im Hintergrund. Er verändert unseren Charakter. Er verändert den Geschmack unserer Seele. Er prägt uns durch sein Wort. Und dadurch werden wir bewahrt und unser Leben gelingt und wir bekommen Stabilität. Und wenn wir in den Sprüchen weiterlesen würden, dann müsste ich euch heute erklären, dass wir Wohlstand bekommen und langes Leben und Gesundheit und so. Dann müsste ich euch helfen, das richtig einzuordnen, damit ich ja nicht von der Kanzel geholt werde. Aber ich habe eine Sache habe ich euch mitgebracht, die möchte ich dir mitgeben. Und zwar habe ich diesen Vers 6, den habe ich abgedruckt auf so eine Karte und ich lade dich ein, nimm dir einen, also ich gebe es durch und du nimmst dir einen, steck ihn in die Hosentasche und trag's eine Woche mit dir rum und denk mal drüber nach. Da heißt es, denn Jahwe gibt Weisheit und von ihm kommen Erkenntnis und Verstand. Das soll uns daran erinnern, dass er die Quelle ist für gute Entscheidungen, für ein gutes Leben, dass er das auch weiß, wie es gut weitergeht und dass er deinen Charakter prägen mag. Und das ist jetzt der Schlüssel zu unserer Frage vom Anfang. Wie entwickelt man einen starken Charakter? Nämlich indem man anfängt, Gott als den zu respektieren, der er ist, indem man als abhängiger und auf Hilfe angewiesener Mensch zu ihm kommt, indem man als schuldiger Sünder zu ihm kommt und bei ihm Vergebung seiner Schuld empfängt und dabei nicht stehen bleibt, sondern weiter von ihm alles erwartet. Wir dürfen bei ihm nach Weisheit fragen. Wir sollen bei ihm nach Weisheit suchen. Er hält sie bereit. Er möchte die geistigen und moralischen Qualitäten deiner Person verändern. Er will deinen und meinen Charakter formen und heiligen, damit wir Versuchungen widerstehen und im Leben bewahrt werden können. Ich komme zum Schluss. Wer will so werden wie sein Herr? Wer will es gern und sucht es sehr? Wer leiht dem Wort sein Herz, sein Ohr? Wer gräbt und bringt den Schatz hervor? Wenn du der bist, dann sage ich dir, der Herr gibt Weisheit für und für. Er lässt sie tief ins Herz dir gehen. Dann können es andere auch sehen, dass dich behütet und bewahrt, die Lauterkeit auf rechtem Pfad, dass du beschützt bist vor dem Feind, gefeit bist, mutig und bereit zum Gutes tun. Zu jeder Zeit. Amen.